Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.
Ganz herzlich begrüße ich Sie im nun schon nicht mehr ganz so neuen Jahr. Willkommen zum ersten Sondertag im Jahr 2025. Das Thema der heutigen Ausgabe nehme ich gewissermaßen gleich in die Hand und ich schaue es mir so an und frage mich, kommt das aus der Kiste mit dem ganzen alten Krempel oder stammt es aus der Schatzkiste der Kirche, in der bekanntlich viel Wertvolles lagert? Dieses Ding ist der Ablass. Am Heiligen Abend eröffnete Papst Franziskus das heilige Jahr 2025 und als besonderen Bonus können sich Gläubige in diesem Jahr einen Ablass abholen. Wie der Vatikan erklärt, werden damit Sündenstrafen im Jenseits gelöscht, was immer das sein mag. Dafür müssen Gläubige freilich auch was tun. Sozusagen der Grundpreis für einen Ablass sind Beichte, Kommunion und Gebet im Sinne des Heiligen Vaters. Wer diese drei Münzen beisammen hat, muss noch etwas drauflegen. Das ist entweder das Durchschreiten der Heiligen Pforte in einer der vier päpstlichen Basiliken in Rom oder das Durchschreiten der Pforten in den Jubiläumskirchen, die in unserer Diözese bereits ausgewählt wurden. Anstelle des Kirchenbesuchs können aber auch Werke der Barmherzigkeit wie die Betreuung kranker Menschen oder Verzicht und Fasten helfen, um den Ablass dann richtig einzupacken. Nur, was habe ich davon und überhaupt, was soll das Ganze? Gute Fragen für den ersten Podcast im Heiligen Jahr. Zum Glück ist hier wieder ein Theologe, der Antworten geben kann. Beim Sondertag begrüße ich wieder einmal ganz herzlich Christoph Amor aus Bozen. Er ist Professor für Dogmatik, also Glaubenslehre, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen. Christoph, herzlich willkommen. Du bist ja schon fast ein Stammgast und zuständig auch für die kniffligen Fragen hier beim Sondertag. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Martin.
Ja, Christoph, gleich zuerst die ganz persönliche Frage. Wirst du im Heiligen Jahr einen Ablass gewinnen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir die Frage noch nicht überlegt. Ich habe mich im Blick auf unser Gespräch in den letzten Tagen, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Wochen, jetzt intensiver mit dem Ablass auseinandergesetzt. Und ich bin noch unschlüssig. Aber ich denke, was wichtig ist für unsere Hörerinnen und Hörer zu wissen, dass die katholische Kirche sagt, ein Ablass ist ein Mittel, eine Hilfestellung, die man oder das man für sich nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Also es ist jedem Gläubigen, jeder Gläubigen freigestellt, ob man für sich sagt, ich möchte, wie du bereits erwähnt hast, versuchen, mich bemühen, diese Bedingungen zu erfüllen oder nicht. Und wie wir wissen, hat der Ablass ja in unseren Zeiten nicht den besten Ruf. Er polarisiert ein Stück weit.
Jetzt, was hält dich davon ab, den Ablass zu gewinnen und was reizt dich, wo du dir sagst, ja, vielleicht wäre es doch ganz eine gute Sache?
Sagen wir so, was hält mich ein wenig ab oder wo zögere ich? Ich fange mal mit dem an. Ich würde sagen, mir fällt es auf, vor allem bei religiösen Fortbildungen, dass immer wieder Menschen mit der Frage, was ist ein Ablass und wozu im 21. Jahrhundert noch Ablässe zu mir kommen. Diese Fragen beschäftigt viele und im Hintergrund sind oft die sehr, wir müssen sagen, erschütternden Eindrücke, Erfahrungsberichte, die zurückreichen bis ins 16. Jahrhundert der Reformation. Also das Stichwort, dass Ablässe auch missbräuchlich verwendet wurden oder dass die Ablasspraxis sehr oft auch missbräuchlich verwendet wurde. Was ist die Sorge vieler Menschen auch heute noch? Und diese Sorge, denke ich, muss man ernst nehmen. Die Sorge ist erstens, dass man sagt, was für ein Gottesbild steht denn da im Hintergrund? Ist das ein Gott? Und du hast die Bedingungen aufgezählt, wo ich gleichsam noch zusätzliche Bedingungen des Heils erfüllen muss, um darauf vertrauen zu dürfen, dass Gott mich barmherzig ansieht. Also die Frage, die bereits Martin Luther umgetrieben hat, wie bekomme ich einen barmherzigen, gnädigen Gott? Oder existenzieller formuliert, Wann ist der Punkt erreicht, wo ich in den Augen Gottes akzeptabel annehmbar bin? Und das ist eine ganz entscheidende religiöse Frage. Und der Ablass scheint für viele Menschen hier eine gefährliche Verzerrung des Gottesbildes darzustellen, weil er, so zumindest verstehen es manchmal die Leute, weil er suggeriert, damit Gott dich annimmt, damit du in den Augen Gottes liebeswürdig bist oder wirst, musst du zunächst etwas tun. Und dagegen sträuben sich viele Menschen. Und ich würde sogar sagen, auch zu Recht. Da spüren sie, das ist eigentlich nicht kompatibel, nicht vereinbar mit der Botschaft Jesu, der uns ein ganz anderes Gottesbild vermittelt, nämlich einen väterlich-mütterlichen Gott, der wie ein guter Vater, wie eine gute Mutter das eigene Kind liebevoll anblickt. Und wenn ich einen Vater, eine Mutter fragen würde, warum liebst du dein Kind, dann würden hoffentlich Eltern diese Frage als unangemessen zurückweisen und sagen, mein Kind muss nichts leisten, damit ich es liebe. Ich liebe es, weil es mein Kind ist. Das ist Grund genug. Ja. Also das wäre diese eine Frage, wo ich Sorge habe, dass der Ablass so ein wenig, der Vorwurf lautet immer an die katholische Frömmigkeit, eine Leistungsfrömmigkeit, der Vorschub gibt. Das wäre das eine. Und das zweite, dass ich nehme das zwar jetzt weniger bei uns wahr, aber in der Elterngeneration ist es sicherlich noch vorhanden, auch ein wenig so die Frage, wie ist das im Gericht? Nach welchen Kriterien werde ich einmal gerichtet werden? Oder überhaupt, wie muss ich mir diesen Gott vorstellen? Ist er wirklich ein strenger Richter, von dem man ja in der Tradition gesagt hat, jede Sünde wird von Gott geahndet werden und der Tag des Gerichtes wird der Tag der großen Vergeltung sein, wo Gott, bildlich gesprochen, wie ein Buchhalter, das Buch des Lebens aufschlägt und dann die guten Werke und die bösen Werke gleichsam die Quersumme dann zieht, meine Lebensbilanz errechnet und dann im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird abgerechnet. Und auch da die Frage vieler Menschen, ist das ein angemessenes Gottesbild, dass Gott gleichsam Vergeltung übt? Und jetzt kommt ja die eigentliche Problematik des Ablasses. Wir sollten kurz mal klären, was ist eigentlich ein Ablass? Der Ablass, um das einordnen zu können, wäre der Nachlass zeitlicher Sündenstrafen für Sünden, deren Schuld bereits vergeben ist. Und das ist ganz entscheidend. Also die Vorstellung wäre die, und da gibt es zum Teil irrige Meinungen in der Volksfrömmigkeit, dass man sagt, der Ablass entscheidet, ob jemand in die Hölle kommt oder nicht. Nein, der Ablass betrifft letztlich nur Menschen, die schon mit einem Fuß im Himmel sind, aber sie haben noch, sagen wir es bildlich, schwarze kleine Flecken auf der weißen Weste. Also für den Himmel reicht es noch nicht ganz. Sie sind traditionell formuliert im sogenannten Fegefeuer. Und in diesem Fegefeuer, da sind die Sündenstrafen abzubüßen, hätte man früher gesagt. Und sowohl mit dem Begriff, dass es Strafen gibt für unsere Sünden, als auch der Vorstellung, da muss etwas abgebüßt werden, tun sich viele heute schwer.
Dieser Begriff Sündenstrafen, da steckt ja halt wieder das Wort Strafen drinnen. Wie würdest du das näher beschreiben? Ich gehe davon aus, wenn ich zur Beichte gehe oder wenn ich sage, ich halte nichts von Kirche und Sakrament, ich entschuldige mich bei jemand, bezahle eventuell Schadenersatz und so weiter. Warum soll da noch irgendwas übrig bleiben?
Ja, die frühe Christenheit hat ein ganz feines Gespür dafür entwickelt, dass mit jeder bösen Tat, die ich setze, zwei Sachverhalte entstehen. Und das eine nennt man in der religiösen Begrifflichkeit, das wäre die Sündenschuld, dass man sagt, ich versündige mich gegenüber jemandem. Ein klassisches Beispiel, wenn ich wiederholt meinen Arbeitgeber anlüge, dann lade ich Schuld auf mich, denn es gilt, du sollst die Wahrheit sagen, du sollst nicht lügen. Dann könnte man sagen, in diesem Fall, wenn mein Arbeitgeber mir vielleicht auf die Schliche kommt und mein Lügengebäude auffällt, dann könnte er trotzdem sagen, ich verzeihe dir. Und dann wäre gleichsam diese Schuld im zwischenmenschlichen Bereich wäre getilgt, weil eine Versöhnung stattgefunden hat. Das wäre das eine. Also eine böse Tat, dadurch entsteht oder häuft man gleichsam Schuld an. Und dann wäre die Versöhnung entweder zwischenmenschlich oder jetzt mit der Kirche und Gott, dann wäre hier die Beichte traditionell der Ort, wo Schuld vergeben wird. Aber die Christenheit sagt, bleiben wir bei unserem Beispiel des Lügens. Auch wenn mir jetzt mein Arbeitgeber verziehen hat, wenn ich wiederholt ihn frech ins Gesicht gelogen habe, wird sich mein Arbeitgeber wahrscheinlich insgeheim fragen, ist mein Angestellter noch vertrauenswürdig? Kann ich ihm in Zukunft noch vertrauen? Das heißt, es bleiben Folgen dieser Sünde übrig. Und die sind mit der Versöhnung, auch jetzt mit der Beichte, religiös formuliert, ja noch nicht aus der Welt geschafft. Also jede böse Tat zieht gleichsam weitere Kreise. Und wenn es nur ist, dass es die Atmosphäre zwischen Menschen vergiftet. Und für diese Folgen der bösen Tat, da sagt die alte Kirche, da sind jetzt Sündenstrafen von Gott vorgesehen. Also traditionell formuliert, die Schuld wird behoben durch das Sakrament der Versöhnung, also traditionell Beichte und Buße. Aber nachdem jede böse Tat auch Auswirkungen hat, die nicht ungeschehen gemacht werden, in dem Augenblick, wo ich aus dem Beichtstuhl hinausgehe, sondern das wirkt ja weiter, ich habe vieles von dem, was ich getan habe, ja nicht mehr in der Hand. Ein böses Wort über jemanden, das verletzt den anderen weiterhin, weil es als Gerücht vielleicht weitere Kreise zieht, das ist unbeeinflusst, leider Gottes, vom Geschehen im Beichtstuhl.
Positiv formuliert wäre also der Ablass sowas wie ein Straßenschild, das auf Straßenschäden aufmerksam macht, die ich durch mein Vergehen angerichtet habe. Könnte man es so formulieren?
Genau, genau. Und unter dieser Rücksicht wäre der Ablass eigentlich etwas sehr Hilfreiches, auch für unsere Spiritualität etwas sehr Wertvolles, weil die Kirche uns mit dem Ablass darauf hinweisen würde, seid ihr dessen bewusst, mit dem Versöhnungsgeschehen ist leider Gottes noch nicht alles wieder gut gemacht. Und deswegen, heute spricht man weniger von Sündenstrafen, sondern eher von Sündenfolgen und würde eben sagen, der Ablass könnte und sollte uns dafür sensibilisieren, wie kann ich, und jetzt traditionell sagt man ja mit Hilfe der Kirche, weil wie gewinne ich einen Ablass? Die Kirche würde autoritativ, also traditionell stellt man sich das so vor, wie ein Richter, der mich freispricht, der mir eine Strafe entweder ganz erlässt, dann würden wir sagen, das wäre ein vollkommener Ablass, oder einen Teilablass, dass er mir das Strafmaß gleichsam reduziert, dass er milde vor Recht walten lässt, das wäre diese Vorstellung. Aber wie macht das die Kirche? Und jetzt merken wir wieder, dass hier auf alte Denkfiguren zurückgegriffen wird, mit denen wir uns heute, ich denke, etwas schwer tun. Und zwar würde die Kirche sagen, weil wir davon ausgehen, dass Gott gerecht ist und dass er nicht einfach eine gerechtfertigte Strafe erlassen kann, muss gleichsam ein Ausgleich geschehen. Und dann würde man sagen, wenn ich jetzt eine Strafreduktion bekomme, muss jemand anderes mehr zahlen. Und wer springt jetzt gleichsam für mich in die Bresche? Und dann würde man sagen, es sind die Verdienste Jesu Christi und die Verdienste der Heiligen, die gleichsam einen Mehrwert an Liebe, Glaube und Hoffnung geleistet haben in ihrem Leben. Und wohin fließt dann dieser Überfluss der guten Werke der anderen? In den sogenannten Kirchenschatz. Und der ist ja für die Theologie des Ablasses ganz zentral. Und da hat sich dann die Kritik der Reformatoren daran entzündet, mehrfach, dass man sagt, erstens, wie soll man sich das vorstellen, dass gleichsam die Kirche im Besitz einer Schatulle ist, über die Sie jetzt autoritativ verfügen können. Und zweitens für uns moderne Menschen, die wir sehr individualistisch denken und uns fragen, kann jemand mich in einer so persönlichen Angelegenheit wie Schuld und Missbrauch von Vertrauen oder Störungen von zwischenmenschlichen Beziehungen, all das sind ja Auswirkungen von bösen Taten, kann mich da jemand vertreten? Oder ist das nicht etwas ganz Persönliches, wo nur ich eigentlich versuchen muss, versuchen darf, es wieder gut zu machen? Und das sind zwei Anfragen, die diese alte Theologie für uns heute ein wenig schwierig machen. Und deswegen würde ich sagen, wir müssen den Ablass nicht aufgeben, ja, weil er uns erinnert, wie eben gesagt, Sünde wirkt sich aus, es bleiben Folgen, er sensibilisiert uns. Und er hat, glaube ich, auch einen ganz wichtigen Hinweis, dass wir im zwischenmenschlichen Bereich auf die Unterstützung anderer, auf die Unterstützung der Gemeinschaft vertrauen dürfen. Also insofern könnte man sagen, dieser Schatz der Kirche ist ja ein schönes Bild dafür, wenn wir uns bemühen, Beziehungen wieder zu kitten, wir sind nicht alleine auf uns gestellt. Das ist eigentlich die schöne Botschaft des Ablasses. Wir sind dabei nicht alleine.
Aber wenn ich mir sage, ich mache, wie man so landläufig sagt, ich mache mir das mit dem Herrgott allein aus, dann geht's auch.
Sagen wir so, nochmals, die Kirche sagt ja, der Ablass kann von jemandem genutzt werden, aber er muss es nicht. Ja. Und traditionell, und auch da würden heute viele moderne Menschen ein Fragezeichen setzen, zu deiner Frage, kann ich es nicht mehr mit dem Herrgott alleine ausmachen? Oder vielleicht, wenn ich mich mit meinem Nachbarn verkracht habe, reicht es da nicht, dass ich mich mit dem Nachbarn aussöhne? Können wir da den lieben Herrgott nicht völlig aus dem Spiel lassen? Das ist ja für viele heute eher die bevorzugte Schiene, dass man sagt, wir lassen Kirche und den Herrgott ganz aus dem Spiel. Und da könnte man sagen, aus Sicht der Kirche ist die Beziehung zum Mitmenschen ja immer auch von religiöser Bedeutung. Also wie ich dem anderen begegne, so begegne ich letztlich Gott. Warum? Weil die Kirche sagen würde, der andere ist genauso von Gott geliebtes Geschöpf. Und wenn ich den anderen ablehne, lehne ich eigentlich den Schöpfer ab. Beziehungsweise ich sage zu einem Geschöpf, das Gott liebt, sage ich nein, obwohl Gott dieses Geschöpf bejaht. Und insofern würde die Kirche sagen, der Herrgott ist immer im Spiel, ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht. Und die alte Kirche würde sagen, die Versöhnung mit Gott, und das ist für uns heute etwas, wo wir ein wenig zu knappern haben, aber die Versöhnung mit Gott geschieht durch die Versöhnung mit der Kirche, beziehungsweise mit den amtlichen Vertretern der Kirche, also sakramental im Beichtstuhl. Und da würden heute viele das Fragezeichen setzen und sagen, nimmt sich da die Kirche nicht so wichtig? Braucht es immer diese Vermittlung der Kirche? Oder könnte nicht auch diese Versöhnung, wie eingangs von dir erwähnt, unmittelbar direkt mit dem Herrgott geschehen? Und da würde ich sagen, das Ziel ist natürlich, dass ich mit Gott im Gespräch bleibe. Was die Kirche anbietet im Sakrament der Versöhnung, im Beichtgespräch, wäre, dass man sagt, wir haben hier die Möglichkeit, weil viele Menschen würden sich ja ehrlich die Frage stellen, woher weiß ich, dass Gott mich wieder angenommen hat? Woher weiß ich, dass Gott ein Stück weit sagt, ich gebe dir nochmals eine Chance. Woher weiß ich, dass Gott sagt, das war zwar nicht in Ordnung, aber deswegen habe ich dich jetzt nicht abgeschrieben. Normalerweise könnte man sagen, wir richten unsere Gebete und Stoßgebete an den Himmel, aber viele haben den Eindruck, Gott spricht jetzt nicht direkt mit uns. Es sind Vorstellungen, wir hoffen, dass er das vielleicht so und so sieht. Aber es bleibt ein Stück weit offen. Und der große Vorteil des Beichtgespräches wäre, dass man sagt, hier begegnet mir in dem Priester letztlich Jesus Christus, der mir autoritativ durch den Priester zuspricht, deine Sünden sind dir wirklich vergeben. Und das ist, denke ich, der große Mehrwert, wenn ich das, glaube ich, so akzeptieren und sehen kann. Dass man sagt, dieser Gott ist wirklich zur Versöhnung bereit und dass er das ist, das hat er darin gezeigt, dass er diese, wir würden sagen, diese Fähigkeit oder auch diese Kompetenz, diese Autorität, Sünden zu vergeben, dass er diese Lösungsgewalt seiner Kirche anvertraut hat.
Du hast ja jetzt den Wert der Beichte eigentlich sehr schön beschrieben, nur gelingt es der Kirche kaum noch, den zu vermitteln.
Ja, das ist sicherlich ein großes Problem. Die Beichtstühle sind weitgehend leer. Woran das liegt, ich denke, es hat unterschiedliche Gründe. Es könnte im Blick auf die Lebensgeschichte vieler Menschen damit zu tun haben, dass vielleicht die Vorbereitung zum Teil auf die Kinderbeichte nicht in bester Erinnerung ist. Das muss man sich grundsätzlich überlegen. Ist es klug und sinnvoll, Kindern, die sich selbst zum Teil ja noch gar nicht als Sünder sehen, ist es klug, da so etwas wie ein Sündenbewusstsein gleichsam von außen versuchen anzutrainieren oder einzutrichtern? Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, dass vielfach Menschen an die Beichte denken, so wie sie vor vielen Jahrzehnten von ihnen vielleicht eben noch als Vorbereitung auf die Erstkommunion erlebt wurde, wo es auch aus Zeitgründen damals, wenn man sich vorstellt, eine ganze Schulklasse muss zum Herrn Pfarrer gehen, das war auch unter Zeitdruck, das war stark ritualisiert, dass man sagt, naja, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich gehe raus und erlebe das, worum es in der Beichte eigentlich geht, nämlich, dass ich aufatmen kann. Und insofern glaube ich, wenn manche Menschen heute zur Beichte gehen würden, nach langer Zeit wieder, und ein Beichtgespräch führen würden, wo sie den Eindruck haben, das ist wie eine geistliche Begleitung, wo mir jemand, der vielleicht auch religiös Erfahrungen gesammelt hat, wo jemand mir mit Rat und Tat versucht beizustehen und wo jetzt nicht eine Gerichtsverhandlung im Beichtstuhl abläuft, wo ich der Angeklagte bin und danach über meinen Kopf ein Urteil ergeht. Also wenn man diese Erfahrungen macht, dass ein Beichtgespräch heute näher an einem guten psychologischen Gespräch dran ist, als an einer Gerichtsverhandlung, dann würden vielleicht viele diesem an und für sich kostbaren Sakrament wieder eine Chance geben.
Jetzt möchte ich noch ein interessantes Detail vom Ablass herauspicken, nämlich das Durchschreiten der heiligen Pforte. Siehst du in diesem Ritual noch einen Wert oder ist das jetzt wirklich Mittelalter und ein bisschen Hokuspokus?
Ich denke, es hängt sehr, sehr stark davon ab, was in den Köpfen der Pilgerinnen und Pilger abläuft, wenn sie durch diese Pforte hindurchschreiten. Dass da magische Vorstellungen zum Teil im Hintergrund wirksam sind, fürchte ich, damit müssen wir rechnen. Und das ist gefährlich. So nach dem Motto, ich vollziehe ein Ritual, wie ich innerlich dabei eingestellt bin, ob ich mit dem Herzen dabei bin oder nicht, das Ritual wirkt etwas Kraft des Rituals. Das wäre ein religiös fataler Automatismus. Und so ist es ja nicht gemeint. Was eigentlich damit gemeint ist, und wenn man sich die Verkündigungsbullen zu den Jubiläumsjahren, also von Papst Franziskus jetzt oder von Johannes Paul II. Im Blick damals auf das Jahr 2000 durchliest, das Schade ist nur, dass wenige diese Texte lesen. Aber dann wird ganz deutlich, dass man sagt, das Durchschreiten der Pforte soll uns eigentlich erinnern, dass wir als Menschen Pilgerinnen und Pilger sind, dass wir unterwegs sind. Und das Durchschreiten der Pforte, das führt uns ja nicht irgendwohin, sondern es führt uns ins Innere der Kirche. Um damit zu sagen, der Ablass wäre eigentlich ein Geschehen, der mehrere Stationen durchläuft, von daher auch eingangs, du hast darauf hingewiesen, der Ablass setzt eigentlich voraus, dass ich gebeichtet habe, dass ich die Kommunion empfangen habe, dass ich ein Gebet gesprochen habe im Anliegen des Papstes und vieles mehr. Also man könnte sagen, letztlich zielt der Ablass darauf, dass ich mich spirituell, geistig auf den Weg mache, auf den Weg letztlich mein Leben auf Gott auszurichten. Und damit, wer sich auf Gott ausrichtet oder wer versucht, in Gott einzutauchen, der sollte beim Mitmenschen wieder auftauchen. Und wenn diese Vorstellungen in meinem Kopf sind, dass ich sage, ich betrete jetzt einmal ganz bewusst eine Kirche und führe mir vor Augen, was ist das für ein besonderer Raum? Und vielleicht, dass es Menschen auch hilft, sich vorzustellen, in einer Kirche ist Gott, würde ich sagen, genauso gegenwärtig wie anderswo auch. Aber vielleicht ist es für viele eine Hilfe, sich dessen bewusst zu werden, dass wir hier wirklich einen Ort haben, wo Himmel und Erde sich berühren. Und dann würde ich sagen, ist es äußerst wertvoll, das bewusst sich vor Augen zu führen und dann durch diese heilige Pforte hindurchzuschreiten.
Ja, Christoph, viele tiefgehende, bereichernde Gedanken. Ich komme noch einmal ganz kurz zur Ausgangslage zurück. Woher habe ich jetzt den Ablass herausgenommen? Aus der Mottenkiste oder aus der Schatzkiste?
Ich würde sagen, wenn man den Ablass ein wenig überdenkt und wenn man vor allem sich fragt, und das wäre meine Einladung an jeden in unserer Diözese, der sich überlegt, ist der Ablass etwas für mich oder nicht, dann würde ich sagen, die erste Frage, welches Gottesbild verbinde ich mit diesem Ablass? Ist es gleichsam der strenge Richter, der Vergeltung übt? Ist es der Buchhaltergott, der letztlich kleinlich ist und sagt, wenn ich dir ein wenig Sündenstrafe erlasse, dann muss jemand anderes für dich gerade stehen und in die Bresche springen? Aber wenn man das sieht, als so wie es auch Papst Franziskus jetzt meint, der Ablass ist Ausdruck der großen Barmherzigkeit Gottes, dann würde ich sagen, kommt es aus dem wertvollen Schatz der Kirche. Die zweite Modifikation, wie sind diese Sündenstrafen zu sehen? Da würde ich sagen, bitte nicht als eine Vorstellung zu begreifen, dass Gott, nachdem er mir eigentlich schon im Beichtstuhl die Sündenschuld erlassen hat, jetzt dann doch nochmal eine Strafe aufprompt. Das wäre, glaube ich, eine Verzerrung, sondern eher, wie wir ja im Gespräch versucht haben herauszuarbeiten, dass die Kirche mich erinnert, dein Tun hat Konsequenzen, ob du willst oder nicht, und dass es diese Folgen sind der Sünde, wo auch die Gemeinschaft der Kirche, man könnte sagen, was ist der Sündenschatz, was befindet sich darin? Man könnte dann sagen, das sind die Lebenszeugnisse von Menschen, von Heiligen, die wir kennen oder zum Teil auch nicht und natürlich von Jesus letztlich selbst, die uns einfach ein Vorbild gegeben haben, die uns aufzeigen, wie ich menschlich human umgehen kann. Und dann würde ich sagen, ist dieser Hinweis auf den Schatz der Kirche auch heute noch sehr, sehr relevant. Nur denke ich, man muss ein wenig von dieser Vorstellung wegkommen, dass der Ablass etwas ist, den ich erwerben kann, ohne mit dem Herzen dabei zu sein und ohne, dass ich mich auf den mühsamen Weg mache, meine Einstellung zum Leben, zum anderen und letztlich mich selbst zu ändern. Und das ist ja die große Gefahr, wie der Ablass manchmal auch verstanden wurde, dass man sagt, sobald der Taler im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt. Es reicht, dass du etwas zahlst. Und da würde die Kirche heute zu Recht betonen, es geht nicht ums Zahlen, es geht darum, sich bewusst zu werden, dass Umkehr, Reue und Buße notwendig sind. Ich muss mein Leben ändern. Das ist eigentlich die große Botschaft des Ablasses. Und diese Lebensänderung, die muss ich nicht allein auf mich gestellt leisten, sondern da bin ich in guter Gesellschaft, in der Gemeinschaft der Kirche. Ich kann mich orientieren an vielen, denen das vor mir schon gelungen ist. Und wenn man so den Kirchenschatz verstehen würde, dann würde ich sagen, ist das nicht aus der Mottenkiste, sondern bleibend gültig.
Ja, Christoph, das hast du jetzt wieder einmal wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich denke, wir haben diesen Ablass herausgeholt aus der Kiste und auf jeden Fall einmal kräftig abgestaubt und auch ein wenig poliert. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht funkelt für Sie da einiges sogar, dass Sie sich sagen, wäre auch eine Sache für mich. Ich glaube, das ist auch die Absicht dieser Überlegungen, die wir Ihnen heute mitgebracht haben. Lieber Christoph, herzlichen Dank für die Vorarbeit. Du hast ja päpstliche Schreiben und weiß Gott was alles gelesen zu diesem Thema, hast dich wirklich vertieft. Ganz herzlichen Dank für diese Vorarbeit und das Gespräch und ich wünsche dir ein heiliges Jahr 2025.
Vielen herzlichen Dank.
Der zweite Sonntag nach Weihnachten steht heute auf dem kirchlichen Kalender. Und wenn bei einem Gottesdienst in der Kirche die ersten Sätze des Evangeliums vorgelesen werden, dann könnten Sie es vielleicht sogar aus der Erinnerung heraus um ein gutes Stück ergänzen. Wir haben diese wuchtigen Sätze ja oft gehört und kennen sie fast auswendig. Da heißt es: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So beginnt das Evangelium nach Johannes. Dazu einige Gedanken. Auffallend oft erzählen Menschen, dass ein gutes Wort ihr Leben entscheidend verändert oder geprägt hat. Das kann das Lob der Grundschullehrerin für den gelungenen Aufsatz sein oder der Handwerksmeister in der Werkstätte, der seinen Lehrling beim Durchhänger zum Durchhalten ermutigte. Vielleicht war es ein tröstendes Telefonat nach einem Todesfall, eine Ermutigung am Krankenbett oder die Bemerkung eines Freundes, die auf die entscheidende Idee brachte. Das und mehr zeigt, Worte können eine unglaubliche Kraft entfalten. So ein gutes und wirksames Wort ist auch in die Schöpfung hineingelegt. Es ist das grundsätzliche Ja Gottes zu Welt und Mensch. Ein Wort, das nicht nur einmal gesagt ist, sondern das wirkt und weiter wirken wird. Diesen Grundgedanken entfaltet das alte christliche Loblied, mit dem der Evangelist Johannes sein Werk über Leben und Botschaft eröffnet. Dabei meint das Wort Logos im griechischen Urtext nicht nur das gesprochene oder geschriebene Wort. Logos bedeutet vielmehr auch Ordnung und Sinn. Dieser Sinn ist gewissermaßen ins Erbgut, in die Gene der Schöpfung und damit auch des menschlichen Lebens hineingelegt. Und er ist, wie im heutigen Evangelium bekräftigt wird, dieser Sinn ist in Jesus Christus greifbar geworden. Wer auf ihn hört, spürt diese tiefe Bedeutung, er erlebt Licht und findet Wahrheit. Entscheidend beim Wort, so meine ich, ist immer das Hinhören. Und dazu gibt es viele Möglichkeiten, etwa in der Natur, im Wort Gottes in der Heiligen Schrift, in den guten Worten anderer Menschen. Daher heute die Frage, wo höre ich dieses sinnstiftende Wort, das in die ganze Schöpfung hineingesagt ist? Was bringt dieses Wort Gottes in allen Dingen bei mir in Bewegung? Wozu ermutigt es mich? Diese interessante und hoffentlich bereichernde Frage kann ich Ihnen für den heutigen Sonntag mitgeben. Wie immer mit einem Dank für Ihr Interesse und ich freue mich, wenn Sie in einer Woche wieder beim Sonntag mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören.
Martins Sonntag. Was Gutes zum Sonntag.